Saliane, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Mein Name ist Jan Billeter. Jan jetzt ohne H,
dafür mit zwei N.
Mit zwei N. Das schreibt man so in Davos. Es ist ganz wichtig, dass man meinen Namen mit zwei N schreibt. Bedeutet mir betonen. Einen Haufen. Und auch betonen. Ja, wenn man zwei N hat, dann...
Hinten
raus kann man noch ein bisschen Gas geben. Ja. Ja, zeigt etwas über meine Herkunft. Ich bin in Davos geboren und aufgewachsen und bin dort früh auch mit Sport, mit Eishockey, aber auch mit Skifahren in Verbindung gekommen und wohne jetzt aber im Unterland, wie wir Bündner sagen, in Rapperswil-Jona. Ich bin aber kein Heimweh-Bündner, ich wohne wirklich gern im Unterland, gefällt mir sehr gut. Bin geheiratet, habe zwei Kinder, ein Mädchen und einen Bub und die wachsen jetzt in Rapperswil-Jona auf und dort ist unsere Familie daheim.
Sehr schön, sehr schön. Und du bist, glaube ich, seit dem 97 beim SRF.
Seit 1997, 1. August 1997 habe ich dort angefangen.
Ja. Ein 1. August-Kracher.
Ja, genau.
Dann ist meine Schwester noch gar nicht geboren.
Ja.
Und
du?
Ich!
Was für ein Jahrgang?
Ich,
90.
Ja. Und vor dem SRF bist du auf im Weg zur Profikarriere, habe ich das richtig so?
Ja, ich bin auf dem Weg zu einer Profikarriere. Ich habe beim HCD Hockey gespielt, habe mit 5 Jahren angefangen, habe zu Davos angefangen, Hockey zu spielen, was die Eishalle noch nicht gegeben hat, wo wir wirklich noch von außen gespielt haben.
Haben sie geschneitet?
Haben wir mit einem orangen Ball gespielt, weil der Böck hast du ja nicht mehr gesehen, der ist unter dem Schnee irgendwo verschwunden. So habe ich angefangen und das war meine ganze Leidenschaft gewesen. Ich habe alle Nachwuchsstufen laufen beim HCD und bin dann in die erste Mannschaft gekommen mit 18, wo der HCD aber in der ersten Liga war. Weil Ende der 80er Jahre ist der HCD abgestiegen vom A ins B und vom B, puff, gerade ab in die erste Liga. Und dann bin ich dort in die erste Mannschaft gekommen. Es haben dann grosse HCD-Legenden, grosse HCD-Cracks haben dann dort nochmal eine Saison angehängt, um gerade dem Club wieder zu helfen. Und dann raufzukommen, also Jacques Sogel, Remo Gross, Michi Jäger, Daniele Paganini, das waren wirklich meine Idole als Kind. Mit denen konnte ich dann zusammenspielen. Der Reichi Bucher, selig, war Sportchef. Und der Lance Nethery, einer der grossen Ausländer vom HCD, in den 80er Jahren, als Meister geworden sind mit diesen Spielern, das war der Trainer.
Und wie ist das, wenn man mit Idol zusammenspielt?
Ja, wirklich speziell. Ich meine, ich bin als Teenager mit Liebli von diesen Spielern an einem Match gegangen und bin in der Fankurve drin gestanden und habe dort als Teenager die beiden Meistertitel erlebt, 83 und 84 oder 84 und 85, bin ich mir ganz sicher. Und bin ein riesen Fan von denen und plötzlich sitze ich in der gleichen Garderobe, habe dann wirklich im ersten Match noch in der gleichen Linie mit dem Jacques Sogel gespielt, bin ich rechter Flügel gewesen, er war Center gewesen. Und und dann irgendwann merkt man, ja, das sind ja eigentlich Hockeyspieler genau gleich wie ich auch. Und man kann natürlich extrem viel profitieren. Ich meine, die haben dann so viel erlebt und so eine Erfahrung gehabt. Ist ein super stark gewesen natürlich. Neben solchen Grössen können sie spielen. Und die haben sich auch wirklich Zeit genommen und sich auf uns Jungen einlassen, weil sie gewusst haben, ja, jetzt ist wichtig, dass die nächste Generation kommt, damit man jetzt da irgendwie so schnell wie möglich wieder zurück in die nationale Liga ankommt.
Das Fundament auch ein bisschen vertippt, oder?
Ja.
Und warum bist du nicht Hockey-Profi geblieben?
Ja, in dieser Erstligasaison habe ich dann plötzlich ein Problem gekriegt mit meinen Nieren. Ich habe Eiweiß verloren. Einfach, ich bin eines Morgens aufgestanden und habe ganz dick geschwollene Augen gehabt. Und habe einen Spiegel geschaut. Es war ein Tag, wo wir noch einen Match hatten mit der Junior-Elite. Habe ich noch diesen Match gespielt und so. Und dann ein paar Tage später habe ich plötzlich gemerkt, wie das Gesicht immer mehr aufgedunsen ist, wenn ich Gewicht zugenommen habe. Dann bin ich zum Arzt kontrolliert und dann haben wir festgestellt, dass ich extrem viel Eiweiß verliere. Und dann haben sie gesagt, ja, gerade sofort nicht mehr spielen. Dann bin ich auf Chur ins Kantonsspital. Und dann hat man eine Nierenbiopsie gemacht. Hat also so im Prinzip ein Stück Nieren raus zwickt und hat das unter dem Mikroskop angeschaut und hat dann festgestellt, dass ich eine Krankheit habe mit dem Namen Minimal Change, minimale Veränderung, weil wenn man mein Nierenbild unter dem von einem Gesunden vergleicht unter dem Mikroskop, ist nur eine minimale Veränderung, aber hat dafür maximale Auswirkungen leider die Krankheit. Ich habe dann etwa 15 Kilogramm zugenommen, und zwar war das Wasser, die sich angesammelt hat in meinem Körper. Weil wenn man Eiweiß verliert, wenn der Eiweißhaushalt aus den Fugen geratet, dann sammelt der Körper ganz massiv Wasser. Man sieht vielleicht manchmal Bilder von Kindern in der dritten Welt, die sind richtig abgemagert, aber haben so grosse Bäuche. Genau, das ist genau das. Sie haben Eiweißmangel und dann sammelt sich das Wasser ab in deinem Körper. Und genau das ist bei mir dort auch passiert. Und dann hat man das behandelt mit Cortison, hat man mir die Medikamente gegeben und dann hat sich der Eiweißfilter, das muss man sich wie einen Muskel vorstellen, der hat sich dann wieder geschlossen. Das Eiweiß ist im Körper drin geblieben und dann ist das Wasser wieder gekommen, hat das quasi alles wieder ausgeschwemmt. Und da hat dann genau die Zeit verpasst, wo dann die Aufstiegsspiele angefangen haben in der ersten Liga für die Nazi B. Und bin dann aus dem Spital rausgekommen, bin dann immer als Zuschauer noch dabei gewesen bei dem Match, wo dann der HCD von der ersten Liga in die Nazi B aufgestiegen ist. Habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich das überstanden. Nächste Saison greife ich dann wieder an, habe das ganze Sommertraining mitgemacht mit der Mannschaft. Die ganze Vorbereitung habe ich gespielt, habe die ersten drei Matches gespielt in der Nationalliga B und habe den nächsten Rückfall gekriegt. Und dann das Ganze wieder von vorne angefangen. Hat es geheißen, okay, stopp, nicht mehr spielen. Ja, dann habe ich die Saison mehr oder weniger verpasst. Und der HCD war dann eine zweite Saison, der ACB. Dort habe ich auch zum Kader dazugehört, habe trainiert mit der ersten Mannschaft, habe aber Junior Elite gespielt, nicht mehr der ersten Mannschaft. Und der Fuss ist dann aufgestiegen von ACB in den ACA. Ich habe dann auch eine Goldmedaille gekriegt als ACB-Schweizermeister, obwohl ich dort kein Match gespielt habe in dieser Saison. Ich habe Junior Elite gespielt und habe aber eben viel mit der ersten Mannschaft trainiert. Ich habe zum Kader gehört und das ist ja schön, dass sie mich auch dabei gesehen haben als einer von den Spielern. Und dann ist der HCD zurück in die Nazi A. Meine Elite-Junioren-Zeit war dann vorbei. Ich konnte dann nicht mehr spielen beim HCD und dann einfach keinen Platz mehr gehabt in der ersten Mannschaft, weil ich immer wieder Rückfälle hatte. Das ist also immer weitergegangen, die ganze Geschichte. Ich bin dann auf Winterthur. Habe dort ein Jahr Erstliga-Hockey gespielt, weil der Arzt hat gesagt, gang irgendwo in die Erstliga, spiele einfach weiter, weil die Kranken kann eigentlich so schnell, wie sie kommen, auch wieder verschwinden. Ich dachte, gut, ich probiere es. Und ist dann leider nicht besser geworden. Ich bin einfach nicht mehr fix, hatte eine extrem lange Erholungszeit gehabt, immer wieder, also habe immer Medikamente genommen, jeden Tag Cortison genommen wegen dem, um das im Griff zu haben, weil ja, wenn ich mit dem Cortison ausgeglichen habe und einen bestimmten Wert unterschritten habe, habe ich gerade wieder Eiweiß verloren. Und so habe ich am Schluss habe ich wirklich 10 Jahre jeden Tag Cortison nehmen wegen dieser Nierengeschichte. Ich hatte dann auch noch einen ganz schlimmen Rückfall gehabt. Mit 23 hatte ich eine Hirnblutung, Lungenembolie und ein Blutgrinsel innerhalb von 6 Wochen. Ich hatte noch 20% Lebenschancen gehabt dort in diesem Moment. Aber es ist gut rausgekommen. Du siehst, ich bin da, ich bin ein Glückspilz, ich bin kein Pechvogel, ich hadere nicht mit dem. Es hätte halt einfach nicht sollen sein. Es war mein grosser Traum gewesen, eigentlich dann können den Nazi-A-Hockey spielen und von dem her, ja, wenn mich etwas fuchst, einfach, ich weiss nicht, ob ich es wirklich geschafft hätte oder nicht. Und das ist dann nichts mehr mit dem Sport, selber so aktiv zu sein. Aber in Winterthur habe ich dort Leute kennengelernt vom Lokalradio, Eulach hat das damals geheissen, heute heisst das Radio Top. Die haben einmal über unsere Match berichtet und dann habe ich gedacht, ja, das wäre ja etwas Lässiges. Radioreporter sein, Mikrofon in die Hand und so über Sport berichten. Ja, und dann haben die mich angestellt als freier Mitarbeiter. Da habe ich in meiner Freizeit dort über die Match vom EHC Winterthur berichtet. Und aus dem ist dann mein Beruf geworden. Dann ist dann immer mehr geworden. Wirklich so learning by doing bin ich dazu gekommen.
Und das Abhaken war schon schwierig, etwas Neues anzufangen. Also.
Ja, es war für mich wichtig, dass ich weg von Davos
konnte. Ja, weil, ein bisschen weg.
Ja, weil meine besten Kollegen haben alle Hockey gespielt. Meine besten Kollegen die haben es alle geschafft. Das waren ein Beat Equilino, ein Ando Wieser, ein Andi Näser, Reto Stirnimann ist so aus dieser Generation, dann ist der Krameri, der Cianola, die sind alle dort gewesen. Also alles Namen, die man nachher irgendwo kennt hat in der Hockeyszene, wo Meistertitel gewonnen haben, Nationalspieler geworden sind. Und für mich war halt dann gut gewesen, habe ich können ins Unterland, weg von Davos, halt auch weg aus dem Umfeld, so dass ich ja, etwas Neues vor mir hatte. Dass ich nicht ständig um meine Kollegen dann herum war, die weiter ihr Hockey-Ding durchgezogen haben, sondern dass ich dann in ein neues Umfeld reingekommen bin. In Winterthur habe ich andere Leute kennengelernt, neue Leute kennengelernt, die in anderen Branchen waren, andere Sportarten kennengelernt. Handball, Pfadi Winterthur war dort ganz wichtig. FC Winterthur und dann, muss ich sagen, Obwohl, ich habe schon einmal zurückgedacht, wie wäre es doch gewesen. Und wenn ich einmal dann zu Davos wieder gewesen bin und Kollegen getroffen habe oder ein Match gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, ja, ich wäre schon auch einer von denen, weil ich habe mich immer wohler gefühlt auf der Seite der Spieler in der Garderobe als eigentlich auf der Seite der Journalisten. Okay. Aber es war dann halt wirklich da das Gitter gewesen und die Spieler sind dann da gewesen und die Journalisten da. Ich habe schon gemerkt, ja, jetzt, ich bin halt auf dieser Seite, wäre lieber auf dieser. Aber habe dann auf dieser Seite auch gute Leute kennengelernt. Und ja, und so, was ist mir anders übrig geblieben? Ich meine, ich finde, zurückschauen, und das nützt dann auch nichts, sondern man muss sich mit der Situation abfinden, so wie es ist. Aus einem Grund ist es so geworden. Und irgendwann im Verlauf von meinem Leben habe ich dann auch für mich gelernt, das Leben hat immer recht.
Das ist so.
Also ich weiß nicht, ich sage mir das. Auch in den schlimmsten Zeiten und obwohl ich wirklich schlimme Momente durchgemacht habe, ich gefunden, das Leben hat recht.
Das.
Es soll so sein und ich nehme jetzt das an und dann geht es wieder weiter, oder?
Und im Nachhinein macht ja immer alles irgendwo durch auch Sinn.
Ja, ist es so.
Also, ja, weil... Ja. Es ist so, weil das mit den Nieren, da hat es eine Parallele zwischen uns zwei. Ich hatte ja 2015 eine Sacknieren gehabt.
Ja.
Die ist geplatzt.
Ja.
Und das ist auch eine Lebenserwartung, also 50-50-Operation gewesen. Und man hätte die rausnehmen und Blutvergiftung und alles Wüste. Und auch dort hat es bei mir einen Klick gemacht, um das jetzt aufzustellen, was ich jetzt am Aufstellen bin mit meinem Kanal. Auch das hat es wie gebraucht, oder?
Ja.
Aber du hast noch beide Nieren.
Ja, es ist so, meine Nieren sind im Prinzip nicht das Problem. Die funktionieren einwandfrei.
Sondern Funktion.
Genau, irgendetwas in meinem Immunsystem hat der Nieren einen falschen Befehl gegeben. Der Befehl ist gekommen, Eiweißfilter öffnen.
Und
warum, weiss man nicht. Medizin weiss es nicht. Und ja, ich soll jetzt sagen, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe extrem hohe Belastung gehabt, dort zu dieser Zeit. Ich habe eine Lehre gemacht als Radio-Fernsehelektriker. Also ich habe eigentlich die Dinger gelernt zu flicken, aus denen, die ich heute rausrede. Gut, sie haben noch ein bisschen anders ausgesehen, die ich gelernt habe. Ich habe noch gelernt, Videorekorder flicken.
Uiuiui.
CD-Player und Röhrenfernseher, wo 40 Kilo schwer sind und als Mietfernseher in der Lehre hast du immer im vierten Stock aufgetragen.
Ohne Lift.
Ohne Lift. Das ist immer ist der Murphy's Law, ist klar gewesen, oder? Der schwerste Fernseher im obersten Stock ohne Lift. Genau, der leichteste Fernseher, ein paar Tage. Das war normal gewesen. Und ich habe eine Lehre gemacht und die war sehr fordernd gewesen. Und ich hatte einen Lehrmeister, der mich schon einmal gelassen hat ins Mittagstraining. Aber wenn ich um 12 Uhr Training hatte, konnte ich um 11:30 dran können. Bin ich auf die Eisbahn gehetzt, in die Garderobe rein, umgezogen, aufs Eis, trainiert bis um 13:30. Und die anderen sind dann schön zu Mittag gegessen und ich habe dann irgendwie schnell duschen, das Sandwich gegessen und bin dann wieder arbeiten. Und am Abend habe ich mit der Junior-Elite trainiert. Und ja, ich habe einfach so das Gefühl, die Belastung war irgendwie zu gross gewesen mit all dem, mit Lehre, mit Gewerbeschule, mit Hockeyspielen, mit der ersten Mannschaft, mit Junioren und ja. Vielleicht war das ein Erfolg davon. Auf alle Fälle habe ich dann schon gelernt, auch anders auf meinen Körper zu schauen. Nachher. Aber es hat einen Haufen Jahre gebraucht, bis ich wirklich den Prozess gemacht habe.
Und den Frieden geschlossen
hast. Und auch den Frieden geschlossen habe, ja. Das ist auch, ja, dass man das auch wirklich abhaken konnte. Ja. Weil ich weiß nämlich noch genau, als ich das erste Mal die Probleme hatte mit den Nieren, ich meine, was macht man? Man sagt, also gut, man geht ins Spital, dort hat es Ärzte, helfen mir gefälligst, oder? Tabletten, ja gut, nehme ich tipptopp, will wieder gesund werden. Und dann ist es vorbei und dann denkt man, es ist erledigt, oder? Und man muss sich selber nicht mehr darum kümmern und ist ja dann gut so, oder? So wie halt irgendwie einer, der das Bein bricht und dann eingipset, ja, okay. Und dann heilt es und weiter geht's. Gut, und das habe ich dann auch gemeint. Und dann ist es wiedergekommen. Und dann wieder. Und wieder und wieder und wieder, oder? Immer wieder Rückfälle und die sind noch viel schlimmer geworden, als ich mir das je vorgestellt habe, dort in den schlimmsten Moment. Und irgendwann hat es bei mir vor allem mal den Prozess gebraucht, dass ich einmal sagen, also gut, jetzt mal stopp. Was kann eigentlich ich jetzt machen in dieser Situation? Also das ist heute ein riesen Problem, wie ich finde, bei vielen Leuten, dass man sagt, ich habe etwas, Herr Doktor, was nehme ich? Und eigentlich ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn man ein gesundheitliches Problem hat oder irgendein Problem, zuerst einmal hinsitzen und sagen, okay.
Wo steckt, wo habe ich
genau. Ja. In welcher Situation bin ich jetzt? Warum bin ich da? Was kann ich jetzt dazu beitragen, dass es mir besser geht? Was kann ich selber machen? Wo muss ich den Hebel ansetzen? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, was es dann gebraucht hat, oder?
Das ist so. Oder bei mir weiss man auch nicht, warum ich im Rollstuhl bin. Und es ist von Geburt an. Also wer gibt denn da Auskunft? Das Universum könnte, aber ich rede ein bisschen. Ich rede nicht. Und dann,
hast du gefragt zum Universum?
Ja, dann schaust du so rauf und dann kommt vielleicht ein Regen drauf und dann wirst du noch verschifft. Und dann, ja, nein, es geht in die Richtung.
Und dann, was dann, was denkst du? Also,
dann denkst du, ja, eben, dann kommt auch das, oder was mache ich jetzt draus? Es ist nicht die Frage, warum. Ja. Weil eben, die Frage wird nicht beantwortet, sondern die Frage wird so beantwortet, wenn du dem Sinn gibst, den du hast.
Und das ist genau das, oder? Das ist das Problem der Menschen, die sagen immer, warum.
Ja.
Warum ist mir jetzt das passiert? Ich bin jetzt der Ärmste und warum und warum und warum.
Oder? Ja, dann muss ich mal wegen krank sein.
Das ist gar nicht die Frage. Warum ist gar nicht die Frage.
Sondern wie machst du jetzt weiter, oder?
Genau, wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage, ja.
Und jetzt als Sportmoderator oder jetzt als Eishockey-Moderator, was bedeutet dir jetzt der Sport?
Sport ist für mich immer noch mein Leben. Ich muss sagen, jetzt habe ich das Gefühl, so fit, ich bin jetzt gerade 47 geworden.
Ja, gratuliere.
Ich musste studieren. Wir sind jetzt schon wieder 47. Mir denkt, das ist überhaupt nicht so alt, wie ich mich fühle. Ich bin jetzt so fit, wenn ich vielleicht nicht mehr war bis vor dieser Krankheit. Ich habe jetzt wieder die Gelegenheit, extrem viel Sport zu machen.
Kein Rückfall,
nicht mehr. Super. Nein, ich habe wirklich. Bei allen Medikamenten weg. Also das ist zum Glück schon vor 17 Jahren passiert. So mit 30 ist es mir dann wieder gut gegangen. Und jetzt so mit 40 und über 40 bin ich wieder richtig fit. Ich kann mich voll belasten beim Sport. Ich kann machen. Aber ich habe auch ganz eine andere Balance in meinem Leben. Also mein Leben ist, soll ich sagen, ganz anders aufgestellt, weil ich mir viel besser schaue und weil ich... Wie soll ich sagen, an mir arbeiten, an meinem Körper, an meinem Geist. Ich schaue wirklich, dass Körper, Geist und Seele, dass es mir gut geht. Und ich finde, man kann so viel selber machen für sich, dass es einem wirklich gut geht und das selber eben in die Hand nimmt. Und darum hat der Sport für mich nicht nur eine grosse Bedeutung, weil ich den kann jetzt beobachten, wenn ich das viele Jahre gemacht habe, wo ich das einfach als fast nur noch beobachtet habe, sondern dass ich wirklich selber schaue, dass ich jeden Tag kann bewegen und etwas machen für meinen Körper.
Und was sind denn das für Sportarten jetzt?
Meine absolute Lieblingssportart ist Golf. Also Golf fasziniert mich total. Das Spezielle dieser Sportart ist, dass wenn man nicht Golf spielt, dass man überhaupt nicht den Zugang hat zum Golf. Ist mir auch so gegangen. Früher, ich habe auch ab und zu mit den Kollegen haben wir auf der Driving Range so ein paar Bälle geschlagen, aber hat mir immer nichts bedeutet und er hat es mich total gepackt. Vor 6 Jahren habe ich wirklich richtig angefangen zu spielen. Und ich bin total fasziniert von dieser Sportart im Golf. Ich habe gelernt, wie schwierig das die Sportart ist, wie technisch schwierig das ist. Wenn man das Golf richtig spielen will, sollte man körperlich wirklich richtig fit sein. Man braucht eine gute Muskulatur, weil die Belastung auf Gelenk, Rumpf, auf Rücken, Rumpfmuskulatur ist extrem wichtig im Golf. Also es ist eigentlich eine Sportart, wo, wenn man die heutigen Golfprofis anschaut, die besten auf der Welt, das sind Top-Athleten. Es gibt zwischendurch auch noch einen, der vielleicht mal ein bisschen ein Bäuchchen hat, aber der hat dann halt ein extrem gutes Gefühl in den Händen und kann das so kompensieren und ist mental wahnsinnig stark. Es ist eine extreme Kopfsportart.
Ja, glaube
ich. Und ich habe im Golf ganz viel können lernen, irgendwie fürs Leben. Weil im Golf muss man wirklich lernen zu akzeptieren, dass man halt nur so gut ist, wie jetzt gerade der letzte Schlag war. Das Spezielle ist im Golf, man kann eben einen Schlag haben, der ist so gut wie der vom besten Spieler der Welt. Und man denkt, wow, den Schlag habe ich jetzt gemacht, oder? Der beste Spieler der Welt, der kann das einfach halt wiederholen. Und selber hat man dann so einen guten Schlag und nachher wieder diverse schlechte. Und man muss dort wirklich eben lernen, das Ergebnis zu akzeptieren. Das ist ganz wichtig im Golf. Viele Leute schiessen im Golf, weil sie einfach das Ergebnis nicht akzeptieren können. Aber auch ein Putt aus einem Meter, wenn man ein neben das Loch geschoben hat, dann kann man nicht sagen, ja, den hätte ich doch eigentlich reingetan, ich zähle jetzt den anderen Schlag nicht mehr da, sondern es ist schon gut. Nein, er ist nicht rein gewesen. Also man muss ehrlich sein. Und wer im Golf schießt, der schießt nur sich selber. Und darum, Golf ist, Jan, ich sage dir, für mich ist es eine Lebensschule. Lernen, das Ergebnis akzeptieren, ehrlich sein, nicht beschissen und ich kann noch jeden Tag besser werden.
Und man ist
verrissen. Man bewegt sich. Man kann es allein spielen, man kann es mit Fremden spielen. Ja. Ich kann mit dem besten Spieler der Welt könnte ich Golf spielen und ich hätte eine Chance, gegen ihn zu gewinnen, weil es so gute Format gibt und mit dem Handicap-System kann man auf jedem Platz der Welt eigentlich mit dem unterschiedlichsten Niveau gegeneinander antreten. Und ich kann noch jeden Tag besser werden. Ich meine, in welcher Sportart kann ich jetzt in meinem Alter noch jeden Tag besser werden? Im Golf kann ich das.
Und man muss auch manchmal akzeptieren, wenn halt der Windböe kommt.
Ja, ist das so.
Dann kannst du so gut geschlagen haben.
Dann kommt der Wind von vorne, dann kommt es regnen. Dann, ja, es ist so, wie es ist. Dann liegt halt der Ball mal nicht so schön im Gras, wie man es wollte. Und. Und das ist auch der wichtigste Schlag im Golf, ist immer der nächste, der kommt. Und das ist für mich auch so etwas fürs Leben.
Also man vorausdenken? Also,
nicht vorausdenken, nein. Oder sondern jetzt liegt der Ball da. Und das Verrückte im Golf, der bewegt sich ja nicht. Der macht ja nichts. Und darum ist es mental so schwierig. Wer liegt ja einfach da? Dann musst du entscheiden, welcher Schläger nicht mehr ist. Du hast bis zu 14 verschiedene Schläger in deinem Bag. Du musst überlegen, auf die Distanz, wie spielt jetzt der Ball? Muss er hoch sein? Muss er flach sein? Wo sollte er genau landen? Also gut, jetzt spielst du den Ball. Jetzt schaust du das Ergebnis an. Jetzt musst du sagen, okay, jetzt akzeptiere ich, dass es besser so ist. Laufst wieder zu deinem Ball. Jetzt nehmen wir an, du hast vorher einen ganz schlechten Schlag gehabt. Jetzt darfst du dem einfach nicht mehr nachtrauern. Es ist vorbei. Der Schlag ist passiert. Du kannst noch nicht mehr rückgängig machen. Du laufst zum Ball an. Neue Situation, neue Beurteilung. Eben, nicht fragen, warum habe ich jetzt den Schlag, sondern auch gerade das, was wir vorher gesehen haben im Leben. Akzeptieren, es ist so, wie es ist. Der Ball liegt da.
Und vorwärts.
Er wird anders liegen, er liegt da und wieder schauen. Wie kann ich jetzt das Problem, oder Problem ist das falsche Wort, wie kann ich jetzt diese Herausforderung angehen? Wie kann ich jetzt den nächsten Schlag so gut wie möglich irgendwie in die Richtung bringen, wo er her sollte, oder?
Und das denke ich auch, ist bei den Eishockey-Goalies wichtig, wenn sie das Goal bekommen haben. Dann kannst du auch nicht nachher trauern, nachher 5 Sekunden, 2 Sekunden später kommen wir schon wieder einen Topf über, oder?
Es gibt einen Haufen Sportart, die man ist im Tennis auch so und so weiter, oder? Das Game ist verloren. Ja gut, das kommt nicht mehr zurück. Also, gerade akzeptieren, gerade die neue Situation anschauen und wieder weitergehen.
Und als Sportmoderator, jetzt hast du noch einen anderen Blick aufs Eishockey bekommen, wieder nur als Spieler. Ich kann mir das schon ründer noch vorstellen.
Ja, auf jeden Fall, weil man dann ja viel mehr Leute kennenlernt in dem ganzen Prozess und aus verschiedenen Blickwinkeln das schaut. Ich meine, als ich gespielt habe, habe ich den Match eigentlich immer auf Bandenhöhe mitverfolgt. Und es war dann am Anfang auch wirklich noch schwierig gewesen, wenn man plötzlich dann auf der Medientribüne irgendwo unter dem Dach oben sitzt und den Match schaut, wo man zwar einen guten Überblick aufs Spiel hat, aber die Intensität plötzlich nicht mehr gespürt, oder? Dort oben ist manchmal der Match langsam und überhaupt nicht hart und intensiv, oder? Und unter den Banden empfindet man es ganz anders. Also nur schon mal der Wechsel von der Perspektiven und vom Ort, wo man schaut, hat schon etwas verändert. Und dann, dass man alle die Prozesse natürlich sieht in einem Club. Was braucht es als Spieler? Ist man so in der Mannschaft und in dem drin, dass man da nicht gross noch links und rechts. Was läuft bei den Sponsoren? Was läuft bei den Partnern vom Verein? Was braucht es alles, damit das kann funktionieren? Wie viele Leute im Hintergrund müssen arbeiten? Wer muss da genau welchen Job gut übernehmen, damit eine Organisation funktioniert? Das kriegt man dann erst mit der Zeit mit.
Und wie hat sich das Eishockey, also wahrscheinlich die Frage, eine riesengroße Frage, verändert, seit du gespielt hast und jetzt?
Ja, massiv. Also mein Sohn spielt, der ist 15 und spielt Eishockey und dann sitzt sie auf der Tribüne und schaut manchmal Match zu. Und was halt bei meiner Generation ist, von mir gibt es keine Videos. Ich habe nicht ein einziges Bild, wo ich mich gesehen Hockey spielen, weder als Erwachsener noch als Kind. Und heute ist ja alles festgeschaltet, kennst du immer alles. Und es würde mich wirklich wundern, weil selber hat man so ein bisschen das Gefühl, wie das bei uns zu und her gegangen ist. Und dann schaut man so die Match und probiert irgendwie einen Vergleich zu ziehen. Und man täuscht sich dann eben wahrscheinlich, eben, weil heute alles so viel schneller ist. Und sie sind schon so viel weiter in der Ausbildung und können schon so viel mehr. Das Material hat sich natürlich auch extrem verändert. Das Stück ist wahnsinnig, wie sich das verändert. Wirklich wahnsinnig. Und auch die Schlittschuhe. Ja. Wenn ich heute die Schlittschuhe von meinem Sohn in die Hand nehme, Carbon-Schlittschuhe, leicht, wie ein Blatt Papier und irgendwie das vergleichen, verschiedene Klickeisen heute gibt es. Es wird so in die Richtung gehen, dass jeder Spieler wird einen anderen Schliff haben, je nachdem in welchem Stadion das er spielt und so weiter und so fort.
So.
Ja, ja, also da wird die Entwicklung wird noch viel weiter gehen, dass sich so der Hockeyspieler ein bisschen muss anfangen mit diesen Sachen auseinandersetzen, glaube ich, wie ein Skifahrer. Je nach Piste, je nach Präparation wählt er einen bestimmten Schliff, bestimmte Kanten, bestimmtes Material. Ich glaube, im Hockey wird die Entwicklung wirklich auch kommen, heute, was möglich ist, gerade einfach mit einem so einem Klick die Kufen zu ersetzen. Dass das natürlich, ja, je nach Temperatur im Stadion. In der Valascha wirst du nicht mit der gleichen Kufen spielen wie in der schönen, angenehmen Bossart-Arena.
Ja, vielleicht jetzt mit dem neuen Stadion, wo vielleicht dann kommt. Also.
Vielleicht kann man dann mit der gleichen, wenn es dann auch, was ist es, 17 Grad in der Bossart-Arena, glaube ich. Irgendwie.
Ja.
In der Valascha eher minus 17.
Dort sind wir schon drittlich angefroren. Ehrlich war.
Nein.
Und der Vater mich losziehen, also wir haben Brief verloren, er wollte gehen und hätte müssen rütteln. Oder?
Ja.
Und dann Fans da oben gemeint, das sei so verrückt.
Aha, und dass er an deinem Stuhl gerüttelt hat.
Ja. Und er hat mir gesagt, du bist angefroren.
Ja.
Aber also der Valascha ist schon, auch ich jetzt im Alter muss sagen, es ist mir einfach zu kalt, so im Dezember bis Februar.
Ja.
Weil jetzt sind ja der Rostür geht am Eingang.
Ja.
Und wenn du dort das Tor aufmachst,
ja,
zieht es durch.
Und kannst dich nicht recht bewegen dort, dann verrührst du ja auch dort. Ja.
Das okay. Ist wirklich so. Aber wie viel verfolgst du noch persönlich? Ist okay, abseits von deiner Moderatorenlaufbahn. Gehst du noch ein Match? So?
Ja, ich gehe eben meinem Sohn ja. Gehe natürlich die Match schauen, wenn es immer möglich ist. Dann wohnen wir zu Rapperswil-Jona. Also die meisten Matches, die ich sehe, sind dann irgendwie von den Heimspielen von den Lakers.
Ah, okay.
Genau. Und sonst privat bin ich eigentlich nie ein Match dann noch, oder? Also wenn dann gerade...
Fast dann ein bisschen genug.
Nein, aber es fehlt halt Zeit, weil ich arbeite dann meistens an den Tagen, wo Hockey gespielt wird. Und dann... Ja, aber ich schätze schon, ich meine, wenn ich im Stadion den Match verfolge, ist halt schon viel lässiger als im Studio. Ist ja keine Frage. Ich meine, ich hätte ja viel lieber immer das Studio im Stadion, aber es geht halt leider nicht.
Ja,
und im Playoff sind wir erst im Finale wirklich im Stadion und das geniesse ich extrem in all diesen Stadien, dann ganz nah dran zu sein. Oder auch im Spengler, wenn wir das Studio im Stadion haben, ist natürlich schon viel lässiger, als wenn du im Studio sitzt. Ja.
Und wie würdest du die jetzige Saison beschreiben?
Spannend, hä?
Spannend, ja.
Spannend, ja. Also schön einmal, dass Zug jetzt da vorne Gas gibt mit Bern, oder? Also ich meine, es hat ja die Spitze, die starken Clubs. Biel, super wie Biel spielt, weil sich die da etabliert haben. Die haben so viel richtig gemacht in den letzten Jahren.
Gute
dann ist
Transfer
lang auch schau mal, wer da vorne mitspielt, oder? Playoff-Finalisten vom letzten Jahr, die sind die strauchelt, die haben Mühe. Und dann gibt es leider zwei Teams, die abgeschlagen sind, oder? Rapperswil-Jona und der HCD.
Wohl, Rappi macht für mich den besseren Eindruck.
Es kommt langsam so weit, ja, weil Rapperswil bleibt ruhig, haben gewusst, es wird eine schwierige Situation und sie lernen.
Ja.
Sie haben punktuell jetzt Spieler geholt, die ihnen jetzt wirklich etwas bringen. Jetzt wollte ich, die Goal schiessen können. Da haben sie jetzt den Wellman, der Christo kann das sicher auch, der Clark kann das sicher auch. Wichtige Leute haben sie da gefunden. Und die lernen und beim HCD, die kommen gerade nicht vom Fleck. He?
Ja, das ist, also, einfach, ich bin ja auch gesamthaft interessiert. Das, ich glaube, ich ist einfach die Sättigung da von gewissen Stützen. Also allgemein auch vom Club. Also so eine Saison
kann. Ja, das zeigt halt einfach, wenn du mal in dem Strudel drin bist, wenn es irgendwie halt einmal anfängt, ja, dann das zieht dich einfach runter. Ich meine, Spitzensport hat so viel mit Selbstvertrauen zu tun. Spitzensport, da bewegen wir uns ja im Zentimeter, im Millimeterbereich. Oder ein paar Prozent weniger macht halt einfach etwas aus. Und das ist das, was sich jetzt vor allem auch zeigt. Ja.
Wohl, ich glaube, wenn sie die Saison überstanden haben, wenn ich jetzt eure Beiträge gesehen habe vom Spengler Cup, es wird wahnsinnig auch in die Junioren investiert mit dem Trainingscenter.
Ja.
Da kommt schon wieder einiges Gutes nach. Man muss nicht so Angst haben. Man muss jetzt einfach die Saison gut über die Bühne fahren.
Ja, aber es poolen natürlich, fangen alle um die starken Junioren. Oder im Junioren Bereich wird extrem investiert. Ich meine, was da zu Zug entsteht, das ist ja, das sensationell.
Das ist
super für den Schweizer Sport, nicht nur für den Schweizer Hockey. Und, aber auch an anderen Orten. Also wenn ich sehe, wie die um die Jungen poolet wird natürlich. Und dann ist schon wichtig, dass der HCD da auch irgendein Argument hat, um dann die Jungen in die Bündner Berge zu holen. Oder? Also das ist nicht mehr so einfach. Ja.
Und Ambri macht es für mich jetzt auch
ja, gut. Sehr,
mit dem,
super,
mit
oder?
Dem Cereda, ja. Mit dem Duca zusammen. Ja. Oder? Wo einfach sagen, wir holen die Spieler, die bei den grossen Clubs nicht Eiszeit bekommen. Wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln. Und wir haben einen Trainer, der ausbilden kann. Oder?
Ja, und dann haben sie aber auch wirklich ein paar geholt, die... Wo findet ihr? Der Zwerger, ja. Ich meine, ja, der könnte heute überall spielen. Ich meine,
und er hat verlängert, gefunden. Was auch wieder schön ist. Also, es kommt wieder eine Einstellung, dass man so wie in den 90er oder 2000er, wo man sagt, ich will für andere spielen, wo die Infrastruktur jetzt vielleicht nicht zu vergleichen ist mit Gesamteuropa.
Ja, nicht wirklich, nein. Ja. Aber das Flair ist da und das Herz ist halt dort wirklich... 1999 bin ich Playoff-Final, bin ich Interviewer und Reporter gsi.
Ah, okay.
Ambri Lugano.
Dort. Mit dem Oleg Petrov.
Ja, bin ich Turnier kommentiert und ich habe Interviews gemacht. Da sind wir gerade irgendwie zwei Wochen im Tessin gsi während dem Playoff-Final.
Dann ist es abgegangen.
Dann ist es abgegangen, ja, genau.
So mit Trainerlegenden wie Larry Juras, Jim Kolev.
Ja.
Das, dort habe ich auch gehofft. Und gebettet und gemacht. Ja. Aber eben die Strukturen vom Scouting sind einfach enorm wichtig geworden und immer wichtig gewesen für Ambri. Wenn du schaust, Trüdel, Dominik Gelli früher und jetzt eben Kubalik, hat niemand auf dem Zettel gehabt.
Wir haben wieder so einen Petrov gefunden.
Ja, eben, aber... Ja. Ja, aber sie sind auch eingestellt, dass sie sagen, wir geben sie ab. Das ist auch wieder gute Werbung. Wenn die Tennentschell.
Ja, gut, können. Das ist klar. Da kannst du einem nicht im Weg stehen. Und nein, da kannst du Freude haben, dass jetzt der da war. Dass jetzt
aber sie können sagen, ich bin gut gefördert worden und können vielleicht wieder andere.
Ja, der macht ja auch Werbung. Das ist ja immer wichtig. Das ist ja als Referenz kann ja der Kubalik.
Ja.
Oder der hat ja auch noch einen oder anderen Kollegen, der weiss, der könnte noch auf Ambri passen, ist ein guter Spieler. Und so Sachen sind immer wichtig, oder? Gutes Einvernehmen haben mit solchen Top-Leuten, dann bringt er dann vielleicht wieder auch, hilft er miteinander zu finden, wo dann vielleicht seinen Platz kann einnehmen kann.
Das wäre enorm wichtig, aber einfach auch die Ruhe ist, glaube ich, wichtig in einem Club.
Ja.
Wenn du jetzt wieder siehst, der HCD oder Zeitungen und auch Fernsehen immer drinnen ist, dann kann keine Ruhe entstehen. Oder? Wie wichtig ist es denn aber gleich, das auch zu moderieren und nachzufragen? Und du kannst es ja noch verstehen, dass vielleicht die Spieler jetzt nicht Lust haben, dir die Fragen zu beantworten. Mhm. Wie tust du dich vorbereiten, dass du gleich einigermaßen gute Antworten bekommst?
Ja, ein gutes Interview finde ich, fängt immer nicht mit der ersten Frage an, sondern es fängt eigentlich gerade schon beim Zusammentreffen an mit dieser Person. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn es so ein Flash-Interview ist oder ein Zieldrum-Interview im Skifahren, wo das ganz schnell entsteht. Im Sportpanorama hat man ja ein bisschen länger Zeit, um so eine gewisse Ambiance zu schaffen, wo sich jemand wohlfühlt, damit man dann auch richtig in ein Gespräch hineinkommt. Aber in so einem Moment geht es einfach auch darum, dass man, ich finde eben, man muss diesen Leuten klar machen, dass man es natürlich irgendwie halt schon im Vorfeld zum Teil auch passieren, wenn man auch schon mit diesen Vereinen und Spielern redet, warum sollen sie eben auch herstehen, wenn es eben nicht so gut läuft. Weil jede Frage, finde ich, ist immer auch eine Chance, um etwas zu erklären, um etwas zu erzählen. Das gehört heute bei einem Sportler halt einfach auch dazu, dass er sich ein bisschen seine Gedanken macht. Und dass immer ein bisschen auch vorher, dass er sich das durch den Kopf gehen lässt, was wären jetzt unangenehme Fragen, die mir könnten gestellt werden? Auf was... über was würde ich eigentlich gar nicht so gerne reden, aber dass du das eben schon antizipierst und dass du dann dir überlegst, was sage ich denn eigentlich, wenn mich jetzt das eine fragt. Dass du eben, die, als Sportler bereitest du dich auf jede Situation im Spiel vor. Du machst ja alles, du machst deinen Körper parat, taktisch und so weiter, wirst geschult. Interviewvorbereitung ist eigentlich genau das Gleiche. Überleg dir, welche Fragen könnten kommen, was bin ich bereit zu sagen, was kann ich zu dem sagen oder auch sagen, ja cool, stell mir nur die kritischen Fragen, unbedingt, weil ich habe ja ein gutes Argument, ich habe ja eine Antwort auf so Fragen. Und wenn ich dann jetzt in dieser Rolle bin, ist mir einfach bewusst, ich stelle die Frage ja nicht für mich, sondern ich bin der Vertreter vom Publikum. Und ich muss mir überlegen, welchen Wissensstand hat das Publikum, was könnte jetzt das Publikum interessieren, welche Fragen sind da jetzt die interessanten. Und dann ist es mir klar, und das ist auch, ich meine, ich habe zum Teil Interviews gemacht mit ein paar von meinen besten Kollegen, die ich mit ihnen zusammen gespielt habe. Und dann ist
sehr speziell.
Ja, sehr speziell gewesen. Also wirklich mit Kollegen, wo ich Trauzeuge gsi bin und wo ich Götti bin von ihren Söhnen und so weiter. Also wirklich Freunde von mir. Und plötzlich steht er da als Spieler und ich da als Reporter. Und dann ist uns aber klar gewesen, ja, ich bin jetzt auf dieser Seite, ich mache jetzt da meinen Job mit diesen Interessen im Hintergrund. Und er ist auf dieser Seite, macht seinen Job mit diesen Interessen. Und darum ist es für mich auch einfach gewesen, oder ist mir fast wohl gewesen, dass ich sie sitzen
konnte. Das ist, glaube ich, schon so.
Ja, also, weil das machen wir generell mit allen unseren Interviewpartnern, egal ob aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder eben auch Sport, wir tun die Leute sitzen. Das ist eine SRF-Weisung und das hat mir sogar geholfen in dem Moment, um zu sagen, ja, jetzt ist halt die Distanz an und es gibt eine Zeit vor dem Interview, es gibt eine Zeit nach dem Interview, aber jetzt ist die Zeit während dem Interview und dann sind wir in verschiedenen Rollen.
Das habe ich auch gemerkt bei den Politikern, also natürlich kennt man gewisse und lernt sich kennen, so, aber sie ist gleich noch angenehmer zum kritische Fragen stellen, weil du wirst dann immer schwierig von
ja, Verbindung. Ja, es soll auch nicht so ein Kollege Schulterklopfgespräch werden, was dann eben schnell mal kann sein, wenn man wenn jemand tut, gerade so im Erfolgsfall. Und ja, und darum kann ich eigentlich gut leben mit dem. Ich werde eben viel gefragt, warum wir Sportler überhaupt sitzen und wir denen nicht du sagen, weil im Sport sagen die einander alle du, oder?
Nein, aber ich sehe das jetzt auch durch die Arbeit, dass es einfacher ist, Fragen zu stellen, oder? Ja. Aber ja, den Hockeyspieler würde ich einfach ein Video zusammenstellen von Arno Delgurto, wie der auf Fragen antwortet. Der gibt gleich Auskunft.
Ja, aber das ist manchmal unberechenbar.
Ja, aber er tut Entertainment. Gibt er und das wendet das und er hat Freude. Das
aber er kommt ja nicht immer. Ich meine, Sportpanorama-Einladung hat er schon lange, oder? Immer kommt er nicht zum Interview, er ist dann manchmal auch ein Schwieriger. He? Und obwohl ich ihn wirklich sehr gut kenne, ja, ist er dann dabei. Wäre es ja so lässig, immer mit ihm zu reden, eigentlich. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ist das eigentlich immer etwas Lässiges in einem Interview. Ja?
Das ist so. Aber ich habe gesehen, du hast schon riesen Sportgrössen gehabt, wie ein Federer, Juri Praljatschiko, 40 Grad. Wie gehst du an so ein Interview an, wo du weißt, die kommen in ein Sportpanorama?
Ja, die Vorbereitung braucht sehr viel Zeit, ist extrem wichtig, dass man sich auch, dass man mal alle Fakten checkt, oder? Also, dass man mal schaut, was ist jetzt genau gelaufen, wie, wo, was, dass man einfach, die letzten Monate mal sicher oder die ganze Karriere wirklich einfach alles nochmal irgendwie sortiert und schaut und aufschreibt und so verschiedene Blöcke macht und das einmal mal so ein Bild zeichnet, so von dem Sportler, so der Zustand, wie er gerade so ist. Und dann fängt man sich auch überlegen, auch mit dem Produzenten zusammen, das ist immer auch Teamarbeit, was wollen wir ansprechen in diesem Gespräch. Es geht nicht darum, dass man einzelne konkrete Fragen vorbereitet, sondern das Gespräch tut man am besten vorbereitet, indem man es in verschiedene Blöcke unterteilt. Jetzt reden wir, in diesem Block reden wir über das, dann über das, dann über das. Und wir im Sportpanorama überlegen dann, was gibt es für unterstützende Beiträge oder Bilder oder andere Personen, die noch könnten irgendwie dazu reden, was würde noch in welchen Block irgendwie reinpassen. Und dann probiere ich mich immer auch in die Situation von dem Sportler zu versetzen. Dass ich mir genau überlege, aus welcher Situation kommt jetzt der oder in was für einer Lage ist der im Moment jetzt genau deine. Also da probiere ich mich so gut, es geht eben ein bisschen die Situation zu versetzen. Ich denke, das ist sehr wichtig, um den Zugang zu kriegen, genau, zu einem Athlet. Weil was ich finde, ist, nehmen wir an, ich bin jetzt an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ich als Journalist, ich weiss, ich bin jeden Tag dort dabei. Ich bin im 100-Meter-Vorlauf dabei und ich bin aber auch im 100-Meter-Final dabei. Aber der Alex Wilson, der weiß noch nicht, ob er in Finale hineinkommt oder ein Mushinga Kambunsch oder irgendetwas, oder? Die können verlieren. Und wir können nicht verlieren.
Wir sind immer dabei.
Genau. Und für uns ist es so einfach ein Arbeitstag nach dem anderen. Und ich finde, es ist wirklich unsere Pflicht und ganz wichtig, dass wir einen extremen Respekt entgegenbringen und uns auch in die Lage versetzen von denen, wenn jetzt die im Vorlauf oder im Halbfinale ausscheiden, was das jetzt für die persönlich bedeutet. Die grossen Chancen im Schaufenster, die sie unbedingt wollen, wahrnehmen wollen, die jetzt eben vielleicht nicht aufgegangen ist und so weiter. Und so probiere ich mich dann auch wirklich in die Situation von den Athletinnen und Athleten hineinzuversetzen. Was bedeutet jetzt das genau für sie? Dass man nicht einfach so locker flapsig irgendwie ein paar Fragen stellt. Und, sondern dass man wirklich probiert, auf der gleichen Ebene zu sein in dem Moment. Oder? Und das ist etwas Wichtiges. Und dann eben zurück im Sportpanorama ist es ein bisschen ein anderes Umfeld. Dort hat man Distanz zu einem Wettkampf, kann man natürlich noch viel mehr Sachen auch ansprechen. Und dann habe ich mir alle meine Blöcke zurechtgelegt und so weiter. Ich weiss genau, wo ich mit dem Gespräch durchgehe. Und dann treffe ich den Sportler. Den treffe ich meistens etwa eine halbe Stunde vor der Sendung. Sehe ihn das erste Mal. Man hat also nicht irgendwie vorher schon austauscht oder dort alle Fragen übermitteln und so weiter und so fort. Das wäre zwar das Recht von jedem Interviewpartner, dass er das im Vorfeld könnte haben. Im Sport haben wir aber die gute Situation, wenn ich finde, dass die Leute, die Sportpanorama kommen, die wissen, sie könnten über ihre Kernkompetenz reden und sie wissen auch etwas, was sie im Sportpanorama erwarten. Sie wissen, wir hauen sie jetzt nicht in die Pfannen oder wir legen ihnen nicht irgendwie Fallen oder irgendetwas, sondern sie wissen, sie werden dort mit Respekt behandelt und reden über ihre Kernkompetenz. Und es kommen dann nicht irgendwie private, grosse Geschichten oder irgendetwas. Also das ist einfach mal schon mal als Basis irgendwie wichtig. Und dann gibt es ein Vorgespräch, man schwätzt ein bisschen miteinander und dann sage ich, welche Themen dass ich jemanden ansprechen will, auch in welcher Reihenfolge. Das ist noch wichtig für den Sportler zu wissen, dass er dann weiss, okay, jetzt reden wir zuerst über das und dann nachher reden wir über das. Also muss ich den ersten Teil, falls es irgendwo Verbindung gibt, gar noch nicht machen zu dem, weil das wird dann nachher noch angesprochen. Und dann geht es dort eben darum, dass man so ein bisschen eine Atmosphäre schafft, miteinander so ein bisschen, in dieser kurzen Zeit, so in die gute Stimmung hineinkommt, so, dass sich ein Gast dann eben auch wirklich wohlfühlt bei uns im Studio. Und dann bereit ist auch zu erzählen, weil wir haben immer so wenig Zeit. Ich meine, das Gespräch geht 10, 12 Minuten und dann ist das einmal schon wieder vorbei. Ich meine, in dieser Zeit haben wir zweimal Luft geholt, gell? Und darum ist es schön, können wir da mal in aller Gemütlichkeit mal ein bisschen reden, was eigentlich viel lässiger ist.
Was ich noch von dir wissen will, ist, was braucht es noch zurück zum Eishockey? Was braucht es noch, dass man noch mehr Spitzen Eishockeyaner rausbringen, dass sie gerade den Sprung in den NHL oder in eine Profi, also in eine russische Liga bringen und nicht müssen zuerst in eine Juniorliga irgendwo in Kanada oder in Russland gehen spielen. Weil ich glaube, aber du kannst mich korrigieren, der Sprung wirklich nur von da, dort über hat der Josi aus dem Stegreif geschafft. Der Streit hat noch einmal einen Zusatzschlaufe gemacht. Ja. Aber der Josi war, glaube ich, der Einzige. Der ist natürlich auch super.
Das mega.
Ist keine Frage. Aber was fehlt?
Es braucht die Unterstützung für den Spitzensport und die Akzeptanz. Also da können wir eigentlich auch heute immer noch davon reden, dass das einfach in der Schweiz auch heute noch nicht überall einfach so ist, dass die Spitzensportler die Unterstützung und die Akzeptanz haben. Und es braucht einfach Ausbildungsplätze. Es braucht Möglichkeiten, dass man Schule, Ausbildung, Lehre, dass man alles das kann wirklich unter einen Hut bringen. Das ist die grosse Geschichte, weil die Leute immer können trainieren und sie sollten aber auch können erholen.
Eigentlich wie ein Job. Also.
Alles zusammenbringen. Also ich kann ein Beispiel machen. Jetzt gibt es eine Sportschule in Rapperswil-Jona. Mein Sohn geht in die Sportschule, der macht dort die Sekundarschule. Wunderbar. Schule und Sport wunderbar aufeinander abgestimmt. Wenn er jetzt aber ins Gymi wette, dann gibt es kein Sportgymnasium, zum Beispiel, wie es jetzt in Davos gibt oder wie es das jetzt in Engelberg gibt, sondern dann müsst ihr ins normale Gymi gehen. Also ein riesen Nachteil zwischen 16 und 20, genau in der Zeit, wo man irgendwann den Sprung schafft. Wenn er eine Lehre macht, ist es noch viel schwieriger. Und das geht es. Man hat angefangen, es gibt Sportgymnasien. Gibt es an gewissen Orten. Es gibt Sportschulen, auch für Sekundar- und für Realschule, wird auch aufgebaut. Aber es gibt immer überall so Übergänge, die noch nicht funktionieren. Eben und gerade Ausbildungen, Lehrer, oder? Dass es dort eben weitergeht. Oder? Also, ich sage jetzt einmal, bis 16, wunderbar, das Modell Schule und Sport, das funktioniert. Die können wirklich viel trainieren, auch zweimal am Tag, was heute einfach wichtig ist. Als Hockeyspieler musst du einfach können aufs Eis, du musst können Stunden auf dem Eis. Für das braucht man natürlich auch die Möglichkeiten. Eisfelder muss man auch haben. Muss mal schauen, in einer Stadt, wie viele Fußballplätze gibt es und wie viele Eisfelder gibt es denn effektiv, oder?
Ja, und das kann man, da gibt es.
Grosse Eisknappheit, oder? Also die gehen auf Bärenzwil und Wetzigen trainieren, damit sie irgendwo noch Eis haben. Und ein Hockeyspieler, der sollte aufs Eis. Und zwar auch im Sommer.
Das wird schwierig.
Ja, nein. Es ist heute eigentlich alles möglich, wenn man die Infrastruktur hat mit einem Stadion und allem. Und sonst eben so Off-Ice-Geschichten, wenn wir es jetzt da beim HCD gesehen haben und so weiter, gibt es ja auch so Schussanlagen und so weiter. Also die Möglichkeiten hat zum Trainieren, Infrastruktur und dann aber auch die Modelle mit Schule und Sport, Beruf und Sport, Gymnasium und Sport, dort gibt es ja noch Nachholbedarf. Und wenn man das verbessert, dann hat man auch die Möglichkeit, dann wieder mitzuheben mit anderen, also mitzuheben. Oder mal probieren, irgendwie so richtig Skandinavien, Finnland, Schweden, wie die das machen, Kanada, USA, die Systeme, das ist natürlich noch ganz anders aufeinander
abgestimmt. Ich halt auch der Stellenwert, glaube ich.
Der Stellenwert ist ein anderer, genau.
Ganz anders. Aber auch wenn man jetzt so anschaut, es sind glaube ich etwa 13 oder 14 Schweizer dann, in den letzten 4 oder 5 Jahren zweimal Zweiter geworden. Also es kommt langsam.
Ja.
Also,
es ist etwas gegangen. Ja. Ich sage nicht, das ist,
nein, aber
es ist schon viel gegangen. Aber wenn man will weiterschauen, dann könnte man uns ja mit Schweden einmal vergleichen. Und dann merken wir natürlich, wow, die haben 80 NHL-Spieler.
Das
oder?
Ist so.
Das ist ja sensationell, wie die dort arbeiten in diesem Bereich. Und die haben uns dort eben, die machen dort den grossen Vorsprung.
Was man halt auch nicht so sieht, ob jetzt das Kunst oder Sport ist, es wird einfach nicht gleich angeschaut wie eine Lehre oder ein Job. Also, dass es auch ein Bütz ist, dass es nicht einfach nur Freizeit ist. Genau. Oder? Auch jetzt da mit dir ein Interview machen, da muss ich dir nichts erzählen, aber dass es auch Vorbereitung und alles angeschaut und nicht einfach nur mein Hobby ist, sondern ich will da ja gleich einen gewissen Qualitätsstandard liefern, oder? Aber in der breiten Bevölkerung wird das als, ja, könntest du auch irgendwo arbeiten und in einer Behinderteninstitution, das wollte ich nicht mehr, weil das Digitalisierung kommt und ich sehe das als Einnahmequelle, weil wir werden immer mehr Leute haben, die beschäftigt
sind. Ja, du bist genau auf dem richtigen Weg. Das ist genau das. Mach du das nur. Man muss halt machen, dass man einem Freude macht. Ja, nein, das war einem erfüllt.
Ist so. Es ein ist so.
Ein erfüllendes Leben zu haben, das ist doch das, wo man
wir sollen auch den Kindern nicht die Last müssen auflegen. Muss ich jetzt eine Lehre machen, dass ich vielleicht nach der Karriere etwas habe? Oder wollte ich jetzt auf Sport setzen? Mhm. Das ist ein 16-Jähriger oder
genau. 15-Jähriger. Ich habe gesagt, ich habe 4 Jahre Lehre gemacht. Wenn ich es geschafft hätte, Profisportler zu werden.
Dann wärst du Profisportler.
Ja, jetzt nehmen wir an, ich habe jetzt 10 Jahre nicht mehr auf meinen Beruf geschafft. Und ich habe Radio-Fernsehelektriker gelernt. Also ich habe gelernt, einen Videorekorder zu reparieren und dann habe ich Karriere beendet und dann gibt es keinen Videorekorder mehr. Ja. Oder ich habe gelernt, einen Röhrenfernseher zu reparieren und plötzlich sind die nur noch so dünn, oder, wenn ich aufhöre, Hockey spielen. Also man sieht ja, wie sich das eben schon verändert hat. Und jetzt in meinem Fall ist, und die Lehre wirklich hinderlich gewesen. Also im Nachhinein hätte ich mir sagen, Lehre abbrechen, weil von meinem 5. Lebensjahr an habe ich auf die Karte Hockey gesetzt. Und ob ich den Sprung schaffe oder nicht, entscheidet sich irgendwo zwischen 16 und 20. Und genau in diese Zeit hinein ist jetzt eben die Lehre gefallen. Und wenn ich jetzt dort auf Hockey gesetzt hätte, weil ich das in dieser Situation nicht müssen, weil es einfach keine angepasste Lehre jetzt gegeben hätte dort, hätte ich können sagen, also gut, jetzt schon mit 20 habe ich den Sprung nicht geschafft. Ja gut, dann bin ich 20. Mit 20 kann ich noch jede Lehre machen, jede Ausbildung und alles machen. Und wenn ich es schaffe, den Sprung, dann ist es ja nicht verboten, dass ich mich dann gleich weiterbilde und etwas lerne. Und heute parallel zum Sport, Spitzensport, gibt es so viele gute Modelle. Das gibt es ja dann wieder, dass man mit Fernstudium und so Sachen kann sich weiterbilden. Das wäre ja alles noch möglich gewesen.
Und die Leute werden jetzt, wenn sie auf die Welt kommen, mit Hunderten, also wenn die bis 20 schon ihr Leben im Vorspuren.
Ja. Kannst du eh vergessen. Heute müssen wir darauf eingestellt sein, dass wir alle 5 Jahre etwas wieder etwas nachdenken. Also, aufhören lernen ist ja gar nicht lustig, nein, der Mensch, nein, gell? Nein. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, dann sind wir schon wieder andere Menschen, dann haben wir uns wieder entwickelt.
Mit jedem Gast lerne ich etwas über seinen Bauchnabel, oder? Und nicht nur über meinen, oder? Ja. Aber jetzt noch ganz ein kleines, aber sehr wichtiges Segment. Wie siehst du die Entwicklung im Behindertensport? Jetzt auch, du als Sportmoderator, ich habe mal gesehen, vor dem Sportpanorama, dass du mal einen Bericht gemacht hast, gerade kürzlich, über eine behinderte Skifahrerin. Ich merke so als Zuschauer, natürlich bin ich in der Thematik eher drin, es kommt immer mehr der Behindertensport. Wie siehst du?
Ja, ist so. Wir haben immer einen grösseren Stellenwert gekriegt jetzt bei uns, dass es eben auch jetzt Live-Übertragung gegeben hat, von den Paralympics in Pyeongchang beispielsweise, wo wir wirklich Rennen live gezeigt haben. Aus dem raus ist eben dann auch das entstanden, dass wir für den Sportpanorama Plus das Paraski-Fahren mal ins Zentrum stellen auch. Die Athleten, die sich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten und einen Selbstversuch machen. Also, ich denke auch, da gibt es definitiv noch mehr. Und gerade Paralympics ist natürlich die grosse Plattform, aber jetzt auch von einer Para-WM, wenn dort erfolgreiche Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz sind, dann hat das einen Platz bei uns im Sport aktuell und auf unseren Online-Plattformen auch, dann berichten wir über die Leistungen. Also wenn Marcel Hug wieder irgendwo ein Rennen fährt oder Sandra Graf und erfolgreich, dann kommen die ins Sportpanorama. Das sind für uns Athletinnen und Athleten wie andere auch. Also ob Alex Wilson oder Mushinga Kambunji oder ob Graf.
Edi Tunkeler.
Früher Edi Tunkeler, genau das haben. Ja.
Aber es hat schon so die Vorreiter gebraucht, um auch Akzeptanz zu
Marcel haben. Hug war auch schon im Sportpanorama Studiogast gewesen.
Ja, das habe ich kurz
gesehen. Es ist schon noch nicht das Gleiche natürlich. Also man muss das immer wieder auch schauen. Es ist halt manchmal auch schwierig mit diesen verschiedenen mit Kategorien, die es natürlich gibt und alles, oder? Dass man das irgendwie richtig auch kann einordnen, immer genau die einzelnen Wettkämpfe und alles, ja.
Nein, aber auch da, man merkt auch da, ob jetzt politisch oder so, aber auch im Sport wird es immer mehr gesehen und kommt eben bei uns in der Community wird manchmal noch geschumpfen, wie viel eben Olympia 24 Stunden, aber eben da werden wir in einem Punkt, wo schauen wir jetzt? Schauen wir, was wir haben oder was wir nicht haben, oder?
Genau.
Dann wählen wir wieder da, an dem Punkt ankommt. Ja. Ich finde es ja schon cool, eben, dass man den Sportpanorama Plus Beitrag machen will. Ja. Das ist ja jetzt einfach einmal abgesehen von etwas. Also es war kein Paralympics oder so.
Genau.
Also, und so.
Ja. Du musst sehen, bei Olympischen Spielen, zum Beispiel Olympischen Sommerspielen oder auch Winterspielen, ist unsere ganze Abteilung, jede und jeden ist voll am Arbeiten. Unser Betrieb, der läuft dann auf Hochtouren und dann wetschen natürlich auch gerade Sommerspiel. Das ist halt wirklich fast 24 Stunden. Von morgen bis am Abend gibt es Wettkämpfe. Die ersten fangen morgen um 9 Uhr an. Beachvolleyballer fangen am Abend um 11 Uhr an einen Match an. Also das ist wirklich fast rund um die Uhr Programm, wo Schweizerinnen und Schweizer zum Einsatz kommen. Also unsere Abteilung läuft dann absolut auf Hochtouren. Und wenn dann das Touren ist, nach diesen fast 3 Wochen, dann kommen Paralympics auch noch. Das ist bei uns dann einfach noch ein Schippen auch noch obendrauf, wo es nochmal einen Sondereffort braucht, damit wir dann auch dem gerecht werden können. Und wenn jetzt das dann vielleicht nicht so abgehandelt wird, wie man sich das gerne wünschen würde, jetzt auch in deinem Umfeld, hat es irgendwie einfach mit unseren Limiten auch zum Teil zu tun. Weißt,
erstens mal das, oder auch Beilage, oder eben, man fährt
ja
dann
einfach... Ja, wir sind ja am Sparen, am Kürzen, am Machen, am Abbauen. Am
Sport,
und es wird immer mehr Sport gezeigt, auf immer mehr Kanäle. Heute, was man nicht mehr auf SRF2 und auf SRF Info bringt, das kommt online, bringt man es heute, oder? Man kann jetzt das alles streamen. Also die Möglichkeiten, dass rauszulassen irgendwo, die gibt es immer mehr, aber das für uns ist es extrem belastend, wird immer grösser in unserem Beruf und früher hast du einen Beitrag gemacht, heute machst du von 2 und 3 in einem Tag und noch mehr Stunden und wir zeigen noch mehr Tennismatch und noch länger Leichtathletik und noch mehr Olympia, also.
Und eben, da kommt immer das Argument, ja, Deutschland und England wird mir zeigen, ja, die muss ich immer wieder sagen. Und da mache ich mich nicht so beliebt. Erstens mal sind sie viel grösser, haben auch viel mehr Behinderte, die vielleicht auch in den einzelnen Sportarten gut sind.
Ja.
Und wir sind halt klein. Und natürlich hat das SRF, wenn jetzt vor der Beilageabstimmung und vor dem Sparen schon Geld gehabt, aber wer schaut es denn auch? Oder? Aber ich sehe jetzt in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren, kommen die Behinderten und sagen auch allgemein, hey, wir sind da. Früher war der Heinz Frey und vielleicht noch der Rindlisbacher, die da einfach ihre Runden getrillt haben. Aber wer hat das interessiert? Oder? Sicher hat es die gebraucht, dass jetzt eben so ein Hund. Aber eben, man sieht es ja. Und wie in der Schweiz, es dauert einfach immer länger, bis es dann halt Mainstream wird.
Ja, weißt du, es ist, wir sind nicht nur so viel kleiner als Deutschland, sondern wir haben noch 4 Sprachen. Also wir SRF, wir sind so gross wie der Bayerische Rundfunk, oder? Aber wir werden verglichen mit ARD und mit ZDF. Also was wir dann noch liefern als Output, das liefern wir dann noch in 4 Sprachen beim Radio und 3 Sprachen beim Fernsehen. Also jetzt, wenn du die Ski-Weltmeisterschaften nimmst in Ore, ORF, wo gleich grosses Land sind wie wir, die haben dann einen dort fürs Radio und einen dort fürs Fernsehen.
Und ihr habt für
wir alles. Haben einen dort auf Deutsch. Fürs Radio, einer auf Französisch fürs Radio, auf Italienisch fürs Radio, auf Romanisch fürs Radio an der Ski-WM. Dann haben wir fürs Fernsehen Deutsch, Französisch und Italienisch. Das ist oben auf der Kommentatorentribüne. Und unten in der Interviewzone hat der Österreicher auch einen fürs Radio und einen fürs Fernsehen. Wir haben dort wieder für alle diese Sprachen. Logischerweise einen, weil es gar nicht anders geht. Weil das sind ja jedes Programm, ein verschiedener Kanal. Und das ist das, was sich die Leute gerade auch wegen dieser ganzen Beilageabstimmung, dass man sich viel zu wenig bewusst war, wenn man Vergleich gezogen worden sind zu Österreich. Wenn man gesagt hat, ja, die Österreicher, die gehen ja, ich sage jetzt einfach, die gehen ja mit 100 Leuten hin und die SRG geht mit 120 Leuten hin. Dann muss ich sagen, ja, Moment, aber für SRF sind wir vielleicht 60 und ORF ist aber 100. Das ist der Vergleich. Und man sollte eben SRF mit ORF vergleichen und nicht unbedingt dann die SRG, oder?
Auch danke für den Exkurs. Und jetzt, Jan, was sind die nächsten Grossanlass, wo man dich sieht, Playoffs sicher?
Ja, genau. Ich freue mich auf Playoffs. Geht bald los. Jetzt die Schlussphase von der Qualifikation, die jetzt natürlich
um einen Strich um ein wird
interessiert verfolgen, was da jetzt läuft. Genau. Dann, wer schafft es denn wirklich? Schauen wir, was dort geht. Und nach den Playoffs die Eishockey-WM in der Slowakei, wo ich vor Ort bin, am Kommentieren.
Nächstes Jahr Schweiz.
Nächstes Jahr Schweiz, genau.
Super.
Ja, das ist das, was das Nächste, was kommt. Und
nachher eine Sommerferien?
Ist dann auch mal noch angesagt, genau. Ich bin jetzt bei meinem Studio, habe meine Sportpanorama-Sendungen und dann bin ich wahrscheinlich noch der Leichtathletik-Weltmeisterschaft vor Ort in Katar. Das ist dann im Herbst.
Das nimmt mich ein Wunder. Wo bist du noch nicht auf dieser Welt?
Ja, an vielen Orten gibt es noch viel zu sehen. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich auf allen Kontinenten schon gewesen, glaube ich, oder? Ja, Australien, Sydney bin ich auch schon gewesen.
Ja, dort.
Ja, schon an vielen Orten, in verschiedenen Sportarten, habe schon viel dürfen erleben, Olympische Sommer-, Winterspiel. Jetzt gehe ich dann, gehe ich jetzt schon das 20. Mal an die Eishockey-WM, das könnte jetzt irgendwie noch sein, he? Genau.
Mit dem Rotaris.
Mit dem Rotaris, ja, genau, ja.
Auch ein eingespieltes Team.
Auch ein eingespieltes Team. Sehr das macht schön. Immer Spass, wenn man
glaube ich.
Mit guten Leuten zusammenarbeiten kann.
Das glaube ich. Mal, Jan, es gibt eigentlich jetzt nur noch 2 Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Ja, weil ich dich einen coolen Typ finde.
Danke, danke.
Weil ich das super finde, was du machst. Weil ich deine Anfrage gekriegt habe. Dann bin ich jetzt schauen und gerade sofort habe ich gespürt, ja, du tickst so wie ich. Du hast eine spezielle Situation, also ich sage jetzt speziell aus Sicht von anderen Leuten, die denken, oder? Aber ich merke, wir haben das im Gespräch jetzt auch gemerkt, wie du mit dem umgehst. Genau so. Du bist nicht der, der sagt, ich bin ein Pechvogel, sondern du bist ein Glückspilz und bist so unterwegs und strahlst so aus auf andere Menschen. Und das gibt doch die Möglichkeit, probieren, das ein bisschen weiter zu transportieren. Für andere Leute, die in schwierigen Situationen sind. Und das Hat mich gefreut, habe ich gedacht, ja, die würde ich gerne mal kennenlernen.
Danke, danke auch fürs Kommen. Und wie hast du es jetzt du gefunden? Du, wo ja immer Interviews gibst, wie hast du jetzt das Interview gefunden?
Hast du gemeint, wenn ich mal richtig können schwätzen konnte, dann erzähle ich einen Haufen. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht viel zu lang geschwätzt. Ich weiß nicht,
gut,
haben wir die Sendezeit überzogen?
Nein.
Nein, es ist schön, wenn man kann
über das Leben reden. Wir sind da mit dem Affe,
ja, du kannst machen, wie lange das
ist. Ja, genau.
Schön, wenn man kann über das Leben reden, wenn man sich kann austauschen kann. Und was ich halt immer spannend finde, das ist auch in meinem Beruf so, wenn ich Leute finde, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte, auf einem anderen Weg. Und so hat es die Gelegenheit gegeben und da kann man für sich selber auch immer einen Haufen mitnehmen.
Danke, Jan, auch danke. Und wie alle Gäste hast jetzt du auch noch ein Schlusssegment, wo du etwas kannst auf den Weg gehen kannst, der Zuschauerschaft. Du kannst einen Schwank erzählen, du kannst einen Witz erzählen. Der Nick Hartmann hat einen Witz erzählt. Du darfst noch die letzten Minuten machen, was du willst. Ich danke dir recht herzlich und ich klinke mich jetzt da aus.
Gut. Na, dann mache ich noch den Schluss. Danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Ich würde sagen, ich mache jetzt gerade auch Werbung für den Jan. Schaut wieder rein. Er ist mit viel Engagement und mit viel Enthusiasmus dabei. Und er ist einer, der es schafft, Brücken zu bauen. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges im Leben, dass wir alle probieren, unsere Brücken zu bauen, näher zusammenzurücken. Ich glaube, gerade auch in dieser digitalisierten Welt wird das immer wichtiger werden, dass die Menschlichkeit eben auch zum Zentrum kommt und dass wir die digitalen Mittel und Kanäle nutzen, um Sachen zu verbreiten, aber dass wir immer noch als Menschen zusammenkommen und Kontakt haben. Und ich finde nur, mit offenen Augen und interessiertes Leben gehen, achtsam sein vor allem, ist etwas, was mir ganz wichtig dünkt, dass man wirklich den Augenblick lebt und registriert, was rundum um einen alles passiert. Und dann glaube ich, kann man meistens eben auch sagen, es geht mir eigentlich viel besser, als ich das selber gedacht habe. Und wenn es einmal nicht so gut geht, dann gibt es Möglichkeiten, dass man das kann ändern kann. Und zwar dann, wenn man eben auch an sich selber schafft und selber nach einer Lösung sucht und nicht immer nur die anderen dafür verantwortlich macht, dass es nicht so gut läuft.
Danke, Jan. Danke vielmals.